Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, heute ist der letzte Sonntag vor Weihnachten, bevor wir die gute Nachricht für uns alle, dass Gott nicht im Himmel geblieben ist, sondern zu uns auf diese Erde gekommen ist, das dürfen wir auch dieses Jahr wieder feiern. Ja, Brigitte hatte schon gesagt, in der letzten Zeit schaltet man so ungern auf Nachrichten, liest Zeitungen, negative Nachrichten überhäufen uns. Aber ich denke, es ist auch etwas, liegt etwas daran, wie sind wir, wie soll ich sagen, veranlagt. Wonach suchen wir? Berühren uns mehr schlechte Nachrichten, dass sie uns erst mehr noch Stoff geben, mehr Unzufriedenheit und ja, ich wusste es sowieso schon alles schlecht ist. Oder die guten Nachrichten. Denn nämlich täglich erreichen uns viele Nachrichten. Wie ich schon gesagt habe, gute und weniger gute. Die meisten betreffen uns eigentlich gar nicht, persönlich. Allein die Werbung, die ist nicht nur zu diesen Feiertagen, sondern das Jahr, ganze Jahr hindurch, die Werbung überflutet uns mit vermeintlich für uns guten Nachrichten. Die haben uns so viel Gutes zu bieten. Und irgendwann sind wir so weit, dass wir in uns entwickelt sich eine gewisse Skepsis oder wird ausgelöst und wir gehen von Nachrichten aller Art in Deckung. Kann man Gott loben, wenn um einen herum Chaos herrscht, wenn alles in Schutt und Asche liegt? Denn genau das versucht Jesaja, der Prophet Jesaja, seinem Volk, dem Volk Israel, das in der babylonischen Gefangenschaft ist, zu vermitteln. Er versucht ihnen Mut und Hoffnung geben und malt den Menschen ein wunderbares oder großartiges Bild vom Kommen Gottes. Wir kommen zu dem Predigttext, der steht im Jesaja 52, Verse 7 bis 10. Was für eine Freude! Über die Berge kommt der Siegesbote herbeigeeilt. Er bringt gute Nachricht. Er verkündet Frieden und Rettung. Er sagt zu Zions Stadt: Dein Gott ist König der ganzen Welt. Horch, die Wächter der Stadt rufen laut. Sie jubeln vor Freude, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr auf dem Berg Zion zurückkehrt. Jubelt vor Freude, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat Erbarmen mit seinem Volk. Er befreit Jerusalem. Er greift ein. Er hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker erhoben, bis in den letzten Winkel der Erde sehen sie, wie unser Gott uns rettet. Das Volk Israel sitzt in der Verbannung, fern der Heimat, im weiten Land Babylon, fern auch von Gott, im Elend, fast hoffnungslos. Die Männer haben Arbeit, die Familien ihr Auskommen und das Leben geht weiter. Wie man heutzutage schon so schön sagt. Aber das ist keine Freude, da ist keine Freude am Leben. Kein lohnendes Ziel vor Augen. Und jede Mühe, jede Anstrengung scheint einem sinnlos zu sein. Und vor allem schweigt Gott auch. Ja, in Babylon gefangen, sitzen die Juden und sie haben sich im Land eingerichtet. Sie haben sich eingerichtet, damit es ihnen einigermaßen gut gehen kann. die passen sich an, dass sie zurück in ihr Land wieder zurückkämen, das hoffen sie nicht mehr. Ja, sie gehen ihren Sklavendiensten nach, sie schließen Freundschaften, auch Ehen mit anderen Versklavten. Und ich würde sagen, sie sahen sich gezwungen, die Feste der babylonischen Götter mitzufeiern. Nicht wenige haben vielleicht auch Gefallen daran gefunden. Andere trafen sich halb illegal, halb geduldet so am Sabbat zum Gottesdienst. Doch diese Gottesdienste waren wenig ermutigend. Die Klagen über gegenwärtige schlimme Zeiten und die Vergoldung der alten Zeiten oder der Vergangenheit nahmen immer mehr zu. Und an die Zukunft dachte man überhaupt nicht mehr. Der Zustand der Ohnmacht und der Sehnsucht nach der Heimat, finde ich, wird ganz schön und gut beschrieben in dem Psalm 137. Dort wird das gut wiedergegeben. An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, jedes Mal, wenn wir an Zion dachten. Wird auch beschrieben, wie die Feinde mit der Aufforderung zum Singen der Lieder über Zion sich ihren Spott erlaubt hatten. Und Gott beauftragt die Propheten wie Jesaja und Nahum, dem Volk auszurichten. Das Lied der Trauer, es ist das falsche Lied. In Nahum lesen wir, sagt er, Nahum 2, seht, da kommt schon über die Berge der Siegesbote geeilt, der den Frieden ausruft. Feiert wieder eure Feste, ihr Leute von Juda. Das Lied der Freude und der Hoffnung, dieses Lied sollen wir singen. Die Propheten sollen die gute Nachricht ausrichten, dass das Volk Israel das Recht hat, zu überleben. Ja, dass es den anderen Völkern etwas Besonderes zu sagen und zu bezeugen hat. Es soll der Welt zeigen oder demonstrieren, wie gut sich nach und mit dem Wort Gottes und mit den Geboten und Gesetzen Gottes leben lässt. Der Prophet Jesaja sieht nicht das, was Wirklichkeit ist, nicht das vor Augen ist. Eben Schutt und Asche. Obwohl Jerusalem ein Trümmerfeld ist, die Stadt und der Tempel zerstört, der Berg Zion entweiht war, schaut er auf das, was Gott sagt, dass es einmal sein wird. Rettung vor Feinden und Frieden in Stadt und Land. Gott selber wird die gute Nachricht für das Volk ausrichten. Er wird selber seine Zusagen erfüllen. Denn alles andere wäre ein Verrat der Verheißung Gottes an Abraham. Und auch ein Verrat an der Herausführung aus dem ägyptischen Land, ins gelobte Land. Denn Gottes Verheißungen und Zusagen, die gelten unverändert. Sein Volk wohnt unter seiner Herrschaft in seinem Land. Wenn doch nur die Leute nicht so kleinmütig und wankelgläubig wären, wenn sie doch nur nach vorn in die Zukunft blicken und anstatt sich in Erinnerung an die Vergangenheit bemitleiden würden. Jesaja hat Hoffnung. Und seine Hoffnung will er den Menschen, mit seiner Hoffnung will er die Menschen anstecken. Er glaubt an Gott und an seine Liebe zu Volk Israel. Ob die Menschen ihm geglaubt haben? Bestimmt nicht alle. vielleicht nicht einmal viele. Denn man wird ziemlich davon beeinflusst, von dem, was man vor Augen hat, was man sieht. Und das sprach eindeutig nicht für Jesaja. Auch die Bibel, auch der Bibel, also wissen wir, dass Jesaja mit seiner Hoffnung recht behalten hat. Der König der Perser, Kyros, erlaubte die Heimkehr. Und dabei ging es viel bescheidener vielleicht zu, als gedacht und erträumt wurde. Und die Freude über die Heimkehr wich sehr bald der Ernüchterung und der Enttäuschung. Und schon bald danach kam neue Not, neues Elend und neue Unterdrückung. Denn die Geschichte nahm ihren Lauf. Den Persern folgten die Griechen, den Griechen die Römer. Das Volk Israel lebte zwar im eigenen Land, aber ihre Rechte waren von der Besatzungsmacht ziemlich beschnitten worden, eingeengt, eingeschränkt. Auch in dieser Situation passte sich das Volk an. Die einigen mehr, die anderen vielleicht weniger. Aber die Hoffnung war nicht zu unterdrücken. Das Wort des Propheten hat ihnen geholfen, die Hoffnung aufrechtzuerhalten. Sie hatten sogar feste Vorstellungen, wie das aussehen soll. Das Kommen des Retters, des Messias, wie es ablaufen soll. Und dann war es soweit. Unter der Herrschaft der Römer zur Zeit des Kaisers Augustus wird er geboren. Und zur Regierungszeit von Tiberius erhebt er seine Stimme, ein neuer Bote, der Frieden und Heil verkündigt und Gutes predigt. Jesus trifft zunächst auf den Bergen Galiläas auf und dann auch in Jerusalem, in der hochgebauten Stadt. Die Zeit ist erfüllt worden und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Durch seine Worten und seine Taten macht Jesus deutlich, wie dieses Reich Gottes aussieht und was es bedeutet. Weil Gott als König der ganzen Welt kommt, kann Frieden und Hoffnung und Rettung wahr werden. Die Menschen können sich darüber freuen und jubeln. Denn dieser Frieden bedeutet Vollkommenheit. Das Wort Freude an dieser Stelle hat dieselben Wurzeln wie auch das Wort Gut in der Schöpfungsgeschichte. Wenige können sich daran erfreuen, aber viele sind enttäuscht, weil es nicht so abläuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Es ist nicht das, was sie erwartet haben, was sie gehofft haben. Ich glaube, vor einigen Monaten hatte mal Samuel in seiner Predigt das Thema angeschnitten, enttäuschte Erwartungen anhand Weihnachts- und Geburtsgeschenken, wie wir enttäuscht sind, wenn wir nicht das bekommen, was wir uns erträumt haben, was wir uns gewünscht haben, ganz besonders bei den Kindern. Also. Und diese Enttäuschung, diese Erwartungen sehen wir auch bei dem Volk. Sogar Johannes der Täufer ist verunsichert und schickt seine Jünger zu Jesus, um zu fragen. Bist du der erwartete Retter? Bist du der Messias? Und Jesus antwortet ihm, geht und sagt, Johannes, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Als die Zeit gekommen war, sandte Jesus auch seine Jünger aus, um diese gute Nachricht allen Menschen zu verkündigen. Jesus sagte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Der Apostel Paulus fasst diese gute Nachricht im Römerbrief so zusammen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Kein Wenn und Aber, nichts anderes. Er verdeutlicht das auch, indem, wie er erklärt, wie soll man dann jemanden anrufen, an den man nicht glaubt? Wie soll man denn glauben, wenn man nie was davon gehört hat und wiederum nicht hören kann, wenn niemand beauftragt worden ist? Die Apostel sehen mit den Augen des Herzens, dass Gott sich in seinem Sohn der Menschheit zugewandt hat und den Rettungsweg geschaffen hat. Wie die Wächter der Stadt Jerusalem freuen und jubeln die Jünger über die Auferstehung Jesu. Nach einer Zeit der Angst und der Täuschung machen sie sich freudig an die Arbeit. Überall in der Welt verkündigen sie Jesus als den Christus, den König. Und in ihm finden Menschen auch im Elend Trost, entdecken einen Weg aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Und diese Bewegung ist bis heute im Gang. Denn auch zu uns ist diese gute Nachricht gebracht worden. Auch wir haben sie gehört und wir haben sie angenommen. Die Botschaft von der Gnade Gottes ist also nicht nur für ein Volk gedacht. Gott will, dass alle Menschen geholfen wird, dass alle Menschen gerettet werden. Und in dem Volk Israel beginnt er mit dem Rettungswerk. Ich finde, es ist schön, gute Nachrichten zu bekommen, oder? Aber ich denke, es ist nicht weniger schön, gute Nachrichten auch selbst zu überbringen. Wie geht das? Auf welche Art können wir es tun? Einige Kapitel weiter schreibt Jesaja: Ich werde Boten zu den fernsten Küsten senden, Menschen aus allen Völkern, die sich mir angeschlossen haben. Wenn wir heute uns umschauen, IBM, Open Doors und ähnliche Organisationen senden ihre Mitarbeiter. Von beiden haben wir hier bei uns vor kurzer Zeit gehört, über die Arbeit, was da gemacht wird, in welche Länder und welche Ecken Missionare gehen und was sie dort für eine Arbeit machen. Boten, die diese gute Nachricht in die fernsten Länder bringen. Es werden Gemeinden gegründet, Gemeindehäuser und Kirchen, Missionswerke und Sozialeinrichtungen gebaut. Und meistens ist es kein Werk eines Einzelnen, es ist ein Gemeinschaftswerk. Menschen tun sich zusammen, Menschen werden zu diesen Boten, zu diesen Trägern. Die einen gehen, die anderen finanzieren und helfen. Und nicht nur in fernen Orten, sondern auch in unserer direkten Umgebung wird, so wie durch Hospizdienste, Heilsarmee und andere Organisationen, Nächstenliebe, Trost und Hoffnung weitergegeben. Jahr für Jahr hören wir aus der Weihnachtsgeschichte, dass die Engel nicht im Himmel halten konnte. Die Engel loben Gott und kündigen Heil und Frieden auf Erden an. Ganz wie der Prophet Jesaja. Auch die Hirten, die Botschaft der Engel hören und sich sofort auf den Weg machen, um das Kind zu besuchen, auch sie werden zu diesen Boten. Die werden zu Freudensboten. Die lassen sich anstecken und anrühren von dem Kind in der Krippe, vom Licht im Dunkeln, von der Zukunft, an die sie nicht mehr geglaubt hatten. Denn alle ihre Hoffnungen lagen in Trümmern. Genau wie die Mauern der Stadt Jerusalem zu der Zeit des Propheten Jesajas. Wie sieht es bei uns aus? Was und wie viel liegt in unserem Leben in Trümmern? Trümmer kann man entsorgen. Aber man kann es, man kann die Trümmer auch nutzen zum Neuaufbau. Ich glaube, die Generation nach dem Krieg, die hat es vielfach erlebt, dass die Trümmer nicht nur entsorgt wurden, dass daraus etwas Neues geschaffen wurde. Es wurde so viel verwendet und darauf neu aufgebaut. Gott geht nicht an den Trümmerhaufen unseres Lebens vorbei. Vielmehr ist er bemüht, aus diesem Trümmer etwas Neues aufzubauen. Mitten in den Trümmern will er trösten und aufrichten, damit auch wir andere trösten und aufrichten können. Wo Gott kommt, dort hört die Trostlosigkeit auf und wir werden aufgefordert. Wir werden wirklich aufgefordert, uns zu freuen. Gott kommt auch in unsere Trümmer. Und er weiß um unsere Enttäuschungen und unsere Abbrüche. Und ja, sie dürfen sein. Er öffnet unsere Augen für das Gute und füllt uns mit seiner Hoffnung und mit dem Trost für uns selbst und für diese Welt. Amen.